Mein Name ist Port, Dream Team Port. Vorname, Episode 196.
It's Showtime!
Ja, Fußball bewegt Massen. So heißt der gleichnamige Seminarkurs, den das CLG dieses Schuljahr angeboten hat. Mehrere Schülerinnen und Schüler haben daran äußerst erfolgreich teilgenommen. Und heute Abend werden 11 von Ihnen, die magische 11, wie könnte es im Fußball auch anders sein, die Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellen.
Fußball bewegt Massen. Wir haben es gehört, das ist der Titel einer Ausgabe von Spielraum, einem Sendeformat des Moderators Andreas Kullig. Der talkt im freien Radiosender Free FM in Ulm seit über 10 Jahren mit fußballaffinen Gästen in seiner regulären Sendung Herrengedeck, die den Untertitel You'll Never Talk Alone trägt und deren Intro sich samt You'll Never Walk Alone Variation so anhört.
Hallo, hier spricht Knut Kircher und ich heiße Sie herzlich willkommen mit einem herzlichen und innigen Anpfiff zum Herrengedeck auf der 102,6 Radio Free FM.
Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik.
Ja, der Fußball bewegt Massen und bevor ich den ersten Schülerinnen und Schülern dazu das Wort gebe, möchte ich erst einen der Lehrer, die diesen Kurs initiiert und geleitet haben, auf die Bühne bitten. Hier ist Ulf Peterson.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Hallo Ulf.
Hallo.
Wieso ein Seminarkurs zum Thema Fußball bewegt Massen?
Naja, da muss man erstmal sagen, der Kollege Georg Arnold und ich, der leider heute nicht da sein kann, weil er einen Unfall hatte und außer Gefecht gesetzt ist, aber den ich hier ganz herzlich grüßen möchte und vielleicht einen aufmunternden Gesundungsapplaus bewirken möchte. Wir haben zunächst ganz egoistische Motive gehabt, denn wo kann ein Lehrer mal die Inhalte und die Formen seines Unterrichts steuern? Da gibt es nicht viel. Und da wir beide fußballinteressierte Personen sind, haben wir gedacht, Mensch, das wäre doch mal was, ein Kurs, bei dem wir auch unseren eigenen Neigungen etwas folgen können. Aber natürlich hat das Ganze auch vor allen Dingen eine pädagogische Dimension. Als Lehrer halten wir das beide für wichtig, dass die Schüler am Gymnasium schon während der Schulzeit die Möglichkeit haben, wissenschaftlich zu arbeiten, solche Angebote unterbreitet zu kriegen. Und so ist eben dieser eine von insgesamt 3 Seminarkursen an unserer Schule zustande gekommen mit dem Rahmenthema Fußballer und der Idee, hier wissenschaftlich zu arbeiten.
Wie lief der Kurs denn ab? Kamen die Schüler völlig offen und mit eigenen Ideen oder gab es da eine Auswahl, die ihr gerne gesehen hättet, dass die behandelt wird?
Überhaupt nicht. Also die Schüler, die kamen, sind völlig freiwillig gekommen und es waren auch ganz unterschiedliche Menschen, die uns da begegneten, interessanterweise. Es gibt Leute, die sehr tief zum Beispiel in der Fankultur verankert sind und jede Woche, jede zweite Woche zumindest im Stadion sind. Dann waren auch junge Menschen dabei, die eigentlich mit dem Bundesliga-Fußball gar nichts zu tun haben. Und trotzdem hielten sie alle das Thema für populär natürlich und auch für wissenschaftlich geeignet, damit zu arbeiten. Und so haben wir dann am Anfang uns einfach mal angeschaut, was steckt eigentlich in dem Thema Fußball auch an wissenschaftlichen Fragestellungen drin, haben das besprochen und so hat dann nach und nach jeder ein Themengebiet und dann eben auch eine Fragestellung gefunden, an der man ein Schuljahr lang arbeiten konnte.
Seid ihr, also jetzt aus Lehrersicht, die Schüler frage ich ja dann selbst nochmal, mit den Ergebnissen des Seminarkurses zufrieden?
Sehr, 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 muss ich sagen. Denn man darf ja eines nicht vergessen, die Schüler, die in die 11. Klasse kommen, in die Jahrgangsstufe, sind eigentlich noch Mittelstufenschüler und sind vom Schulbetrieb her viele Formen des Schreibens und der Beschäftigung mit Inhalten gewohnt, die eigentlich mit diesen wissenschaftlichen Arbeiten erstmal gar nicht viel zu tun haben. Und in der dann doch relativ kurzen Zeit, die man von September bis jetzt zum Mai zur Verfügung hat, muss da sehr viel getan werden. Also man muss ja wirklich Informationen beschaffen, man muss sie sichten, man muss ein Zeitmanagement sich erarbeiten, dass man dieses Thema auch wirklich auf den Punkt schafft. Es hat viel mit Ordnung, mit Selbstdisziplin zu tun und all das haben die 12, heute 11, die hier sind, wunderbar hingekriegt. Und da sind wir natürlich als Lehrer sehr glücklich drüber.
Hat der Kurs denn dir als altem Fußballkenner und Liebhaber auch noch neue Erkenntnisse geliefert?
Ja, auf jeden Fall. Also es gab natürlich in den Arbeiten, die dort zu lesen waren, viele Details, die man durchaus kennt. Aber es gab dann irgendwie so kleine Dinge. Irgendjemand hat in seiner Arbeit was über das Vertragswesen in Frankreich geschrieben, dass dort mit Ausstiegsklauseln in allen Arbeitnehmerverträgen gearbeitet wird. Es gab in vielen der Arbeiten eine Beschäftigung mit der 50+1-Regel, die in aller Munde ist und ja auch ein sehr aktuelles Thema ist. Da konnte ich auch noch sehr viel draus ziehen. Und als Stadiongänger, als bekennender Stadiongänger, der ich selber bin, hat mich auch eines der Themen sehr interessiert, nämlich dieses Thema, was macht eigentlich die Faszination des Fußballs aus? Und dann die Frage auch, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich dort in so einer Masse von Fußballfans bin, ja, warum fällt da vielleicht mal das ein oder andere Wort, das man normalerweise nicht äußern würde. Und wenn man das dann alles mal so wissenschaftlich nochmal reflektiert, bringt das auch nochmal gute Erkenntnisse.
Das klingt alles äußerst erfolgreich, deswegen abschließend die Frage, wird es den Kurs nächstes Jahr wiedergeben?
Also von unserer Seite, von Lehrerseite her auf jeden Fall. Wir haben den wieder angeboten und würden uns freuen, wenn wieder eine Anzahl von jetzigen 10-Klässlern den wählt. Und neue, noch unbeackerte Themengebiete auftun könnte.
Dann hören wir uns mal an, was die Protagonisten von diesem Jahr zu sagen haben. Danke dir für die einleitenden Worte und Grüße nochmal in Abwesenheit an Georg Arnold.
Ja, vielen Dank.
Thank you.
von Alexander Franke von der Plattform Jamendo.com.
Ja, warum begeistert die Sportart Fußball so viele Menschen? Ich frage nochmal nach und bitte auf die Bühne Nadja Ruf.
54, 94, 97, 2018, das stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Ja, Nadja, wir haben es gerade gehört, da passiert ja irgendwas mit der Masse. Du hast dich ja auch mit Massenpsychologie beschäftigt. Kannst du mir nochmal erklären oder uns, inwiefern ein Individuum sein Verhalten ändert, wenn es Teil dieser Masse im Stadion wird?
In der Masse kommt eine Kollektivseele auf. Dadurch kommt bei den Menschen das Unterbewusste und die angeborenen Triebe zum Vorschein. Man macht also Dinge, die man normal nicht macht, da sie aufgrund der Erziehung oder der gesellschaftlichen Norm unterdrückt worden. Aggressivität wird hierdurch stärker ausgelebt oder auch anderes Verhalten wie beispielsweise Überschwänglichkeit. Das wird aber auch dadurch gesteigert, dass Suggestion hervorgerufen wird. Das bedeutet, dass Gefühle von anderen übernommen werden. Wenn beispielsweise mein Nebenmann im Stadion anfängt zu jubeln, kommt bei mir auch das Bedürfnis auf zu jubeln. Und dadurch, dass dann alle das Gleiche empfinden, steigert sich das immer mehr hinein. Das nennt man dann den Mechanismus der Affektsteigerung. Dadurch kommt dann eben auch diese Überschwänglichkeit der Masse zustande.
Das heißt, dass es durchaus auch positiven Einfluss hat, diese Masse. Also nicht nur die von deinem Lehrer angesprochenen Worte, die dann vielleicht fallen, die man nicht nennen würde im Alltag, sondern es kann auch Freude bereiten oder andere Erregungszustände.
Ja, genau. Eine große positive Erregung wird meist von vielen Menschen im Alltag gesucht und auch im Fußball gefunden. Und es gibt auch noch weitere positive Aspekte des Fußballs, beispielsweise die Bereitschaft, Aufgaben zu übernehmen. Das sieht man im Stadion ja sehr gut, wenn kreative und aufwendige Choreografien gestaltet werden.
Warum entscheidet sich denn jemand dafür, Bestandteil einer bestimmten Masse zu sein und nicht einer anderen?
Also jede Masse hat ja verschiedene Aspekte und auch Vorteile. Beim Fußball ist das jetzt beispielsweise, dass eben jeder dazugehören kann und Fußball auch von allen akzeptiert wird. Das bedeutet, egal, ob ich jetzt eher einer ärmeren oder reicheren Familie angehöre, ob ich jetzt gebildet oder eher ungebildet bin, ich kann immer ein Fan des Fußballs sein. Außerdem kommt eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl beim Fußball sehr gut zustande, da man nicht alle Regeln und Details kennen muss, um Fan zu sein. Jeder kann verstehen, wie Fußball abläuft und somit auch schnell eben in diese Masse und somit auch die psychologischen Vorgänge verfallen.
Wenn der Fußball so leicht zu verstehen ist und auch so faszinierend, hat er dann auch Einfluss auf andere Lebensbereiche? Also wie greifen zum Beispiel Medien oder Politik dann den Fußball auf?
Fußball ist inzwischen in allen unseren Lebensbereichen ein wichtiges Thema geworden. Gerade in der Politik zum Beispiel ist es für viele Politiker auch laut eigenen Aussagen wichtig, gewisse Kenntnisse zu haben, um Smalltalk führen zu können, beispielsweise mit potenzieller Wählerschaft oder auch anderen Politikern. Außerdem gibt es inzwischen viele Privilegien von Seiten der Politik für den Fußball, beispielsweise Steuerfreiheit oder auch sonstige Dinge für Fußballgroßereignisse.
Steuerfreiheit? Ja. Okay, das haben dann einige wahrscheinlich falsch verstanden, da Richtung München runter, wieder steuerfrei. Okay. Gibt es denn auch andere positive soziale Aspekte? Also hat man irgendwas festgestellt, zum Beispiel, dass ein überaus positiver Fußballfan in seinem Leben auch positiver handelt?
Ja, gerade im Fußball ist es ja so, dass es eher kultur- und nationenübergreifend ist. Das hat man auch in der WM 2006 gut gesehen, als beispielsweise Bürger mit Migrationshintergrund dann eben die Fahnen ihres Herkunftslandes, aber auch von Deutschland geschwenkt haben und somit Rassismus weniger publiziert wurde. Oder auch als Integrationshilfe dient Fußball sehr gut, da es beispielsweise spezielle Trainings für Flüchtlinge gibt.
Nadja, ich danke dir, dass du uns darüber aufgeklärt hast und uns noch so einen netten Beitrag dazu vorher eingereicht. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke schön.
Nadja Ruf.
Thank you.
Talking Notes von Udres.
Ja, der Fußball, so sehr er fasziniert, so sehr sorgt er doch auch für Kontroversen. Und jemand, der sich damit befasst hat, ist die Stefanie Seeburger. Und sie ist der Frage nachgegangen, Kommerzialisierung im Fußball, und hat untersucht die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftskraft und sportlichem Erfolg in der Fußball-Bundesliga. Bitte schön, Stefanie Seeburger.
2018, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Stefanie, ich habe das gelesen und dachte, Kommerzialisierung, das ist echt top aktuell, es ist in aller Munde, aber es ist ganz schwer für mich, diesen Begriff einzugrenzen. Kannst du mir mal erklären, was Kommerzialisierung bedeutet?
Ja, also Kommerzialisierung allgemein, das bedeutet eben die Übertragung von kaufmännischen Grundsätzen auf andere Bereiche, wie zum Beispiel den Sport, um diese wie ein gewinnorientiertes Unternehmen führen zu können. Und im Profifußball wird die Sportart eben instrumentalisiert, um Geld zu verdienen.
Ist das dann per se Teufelszeug, so wie viele glauben im Fußball?
Also prinzipiell würde ich sagen, dass der wirtschaftliche Erfolg sehr wichtig für den sportlichen Erfolg ist, weil eben durch hohe Einnahmen aus den Einnahmequellen kann man sich gute Spieler und auch Trainer kaufen und somit auf nationaler und auch internationaler Ebene mit den Konkurrenzen mithalten.
Welche Formen der Kommerzialisierung gibt es denn überhaupt?
Also da gibt es verschiedene Formen, die werden nach der finanziellen Bedeutung für die Vereine geordnet. Zum einen die mediale Vermarktung, das umfasst die Erlöse aus den zentral vermarkteten TV-Rechten. Dann Werbung-Sponsoring, das sind der Verkauf von Stadion-Namensrechten und auch Trikot-Werbung. Des Weiteren gibt es dann auch noch die Transfererlöse, also bei dem Verkauf von Spielern. Und die Erträge aus den Spielbetrieben spielen auch eine wichtige Rolle, die Eintrittsgelder einfach umfassen. Und auch Merchandising, das sind eben ganz normale Fanartikel.
Wie ist es denn in der Bundesliga? Gibt es da auch Grenzen der Kommerzialisierung? Und wenn ja, wo siehst du die?
Also ja, meiner Meinung nach gibt es Grenzen. Früher war es so, dass es eben nur öffentlich-rechtliche Sender wie ARD und ZDF gab, in denen einige Fußballspiele live übertragen wurden. Dann mit dem Hinzukommen von den Privatfernsehen, die durch Werbegelder finanziert werden, kam es dann eben zu dem Beginn der Kommerzialisierung und das führte dann zu einem Preisanstieg für die Übertragungsrechte. Und dann kamen natürlich auch die Privatsender wie Sky hinzu. Das führte dann nochmal zu einem erneuten Anstieg der Preise für Übertragungsrechte. Und dadurch lassen sich natürlich auch die Grenzen ableiten. Zum einen ist es so, dass nicht jeder bereit ist, sich Bezahlsender wie Sky zu leisten und nicht jeder kann es sich auch leisten. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wenn die Preise für die Übertragungsrechte immer weiter ansteigen, dann ist es so, dass es irgendwann für die Fernsehunternehmen einfach nicht mehr wirtschaftlich tragbar ist, sich diese Fernsehrechte zu leisten.
Das heißt, da geht die Spirale dann wieder rückwärts oder hast du da einen Ausblick für uns?
Ja, also im Moment ist es halt so, dass diese Grenzen noch nicht erreicht sind, weil die Erträge aus der medialen Vermarktung trotzdem immer weiter zunehmen.
Was auch so ein anderes Phänomen ist, das mit dieser Vermarktung einhergeht, ist ja, dass in der Bundesliga nicht nur Vereine spielen. Da spielen ja inzwischen alle möglichen Formen von Gesellschaftsformen quasi mit. Kannst du uns da welche nennen? Welche Rechtsformen findet man denn in der Bundesliga aktuell?
Also da gibt es Aktiengesellschaften, dann gibt es GmbHs und auch Kommanditgesellschaften auf Aktien. Und das war eben so, früher gab es sehr viele eingetragene Vereine, doch heutzutage ist es so, dass von den 18 Bundesliga-Vereinen nur noch 4 als eingetragene Vereine sind und die restlichen 14 sind solche Kommanditgesellschaften oder Aktiengesellschaften.
Und die sind es ja, nehme ich an, deswegen, damit sie mehr Einnahmen generieren können, oder? Bitte? Also die sind ja deswegen Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft, damit sie mehr Geld verdienen.
Ja, genau.
Und Da schließt sich dann natürlich die Frage an, gibt es da einen Zusammenhang zwischen Wirtschaftskraft und sportlichem Erfolg?
Ja, also ich habe in meiner Seminararbeit festgestellt, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren gibt. Das kann man wie eine Art Spirale betrachten, weil sportlich erfolgreiche Vereine, die verfügen eben auch über hohe Gelder aus den ganzen Wettbewerben und auch aus anderen Erlösquellen. Und dadurch verfügen sie eben über eine hohe Wirtschaftskraft. Das wiederum führt dann eben dazu, dass sie sich gute Spieler und auch gute Trainer leisten können und somit auch sportlich erfolgreich sein können.
Aber in der Bundesliga führt es meines Erachtens auch dazu, dass es zu weiten Teilen einen langweiligen und vorhersehbaren Wettbewerb gibt. Ja. Hast du eine Idee, wie man da die Chancengleichheit wieder erhöhen könnte?
Also das ist eine sehr schwierige Frage, weil sich eben viele Verantwortliche gerade mit dieser Frage beschäftigen und noch keine Lösungen gefunden haben. Aber eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man bei der Verteilung der Erlöse aus der medialen Vermarktung die wirtschaftlich schwächeren Vereine stärker berücksichtigt. Und des Weiteren ist natürlich auch so, also das würde dann halt zu einer Schwächung auf internationaler Ebene führen. Und des Weiteren wäre auch eine Möglichkeit, dass, da es ja auch in anderen Ligen aus anderen Ländern so ist, dass immer 2 bis 3 Vereine die Liga dominieren, dass man dann einfach eine Europa-Liga einführen könnte, in der eben immer diese 2 bis 3 Vereine spielen, um eben dann wieder den Wettbewerb auf Augenhöhe garantieren zu können.
Und die müsste man dann aber aus der Bundesliga ausgliedern, oder? Also, dass die nur noch in der Europa League spielen.
Genau, ja.
In Deutschland ist ja auch so, dass so eine Übernahme durch Unternehmen oder Oligarchen im Moment gar nicht möglich ist, da ein Riegel durch diese 50+1 Regel vorgeschoben wird. Und zur 50+1 Regel, das wird gleich unser nächstes Thema sein, bleib ruhig sitzen, haben wir auch einen Beitrag und den hören wir uns jetzt mal an.
Eine der derzeit meist diskutierten Regeln im deutschen Fußball. Aber was bedeutet diese? Sie besagt, dass mindestens 50% plus ein weiterer Stimmanteil vereinseigen sein muss, um eine Lizenz für die Bundesliga zu erhalten. Doch welche Chancen und Risiken haben die Vereine dadurch? Ist die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich gefährdet? Über diese und weitere Fragen wird in den Medien sehr groß diskutiert. Wie immer gibt es Befürworter und Gegner. Hier ein paar prominente Stimmen.
Ja, das große Problem ist, dass Sie mit dem Ansatz, den wir in der Bundesliga oder in Deutschland fahren, nämlich dem Ansatz der wirtschaftlichen Vernunft, nicht konkurrieren können mit Oligarchen. Deswegen ist diese Entwicklung mit Sorge zu sehen insgesamt. Und deswegen soll das für alle auch ein Warnsignal sein, was passieren kann, wenn mal 50+1 fällt. Denn dann haben wir einen ungebremsten und ungehemmten und vor allen Dingen unkontrollierbaren Kapitalzugang zum deutschen Markt. Und da habe ich ganz große Bauchschmerzen.
Wir in Gladbach haben den Ansatz, dass 50+1 für uns eine wichtige Rolle spielt, weil es gibt ja auch nicht nur die finanzielle Sichtweise der Bundesliga, es gibt eben auch die Sichtweise der Fans. Und da ist ja auch momentan nicht alles Gold, was glänzt im Zusammenspiel Bundesliga und Fans. Und deswegen müssen wir auch da aufpassen, bei allem Streben nach immer mehr, immer größer, immer weiter, dass wir eben auch die Fans schon noch und auch die Mitglieder schon noch mit im Boot haben. Und wenn die sich irgendwann abdrehen vom Fußball, dann ist das eine schön, dass man sehr viel Geld hat durch irgendeinen Mäzen oder durch einen Sponsor, aber keinen mehr im Stadion hat. Und das wäre auch traurig. Also wir befinden uns da, der Herr Minzlaff hat es gerade gesagt, an einer Kreuzung. Ja, finanzieller Art, aber auch eben was unsere Fans betrifft. Und da dürfen wir nicht völlig die Augen verschließen.
Wir haben da gewisse Ungerechtigkeiten drin. Mein Bild war dann Olympiafinale 110 Meter Hürden und auf 4 Bahnen stehen keine Hürden. So ähnlich ist das heutzutage in der Bundesliga. Und damit meine ich nicht Bayern, die Nummer 1 geworden sind, sondern die haben sich das ja sozusagen erarbeitet. Aber man muss sagen, dass nicht alle die gleichen Startbedingungen haben. Das muss man faktisch einfach definieren. Darüber muss man sich dann auch unterhalten. Kann man das irgendwie in den Griff kriegen?
Ich bin dafür, 50+1 zu beerdigen und dann ein neues Regelwerk zu entwickeln.
Na gut, es fällt auf, dass von den großen Ligen in Europa, von England, Spanien, Frankreich, Italien, nur noch Deutschland sich, ich sage diesen Luxus in Anführungszeichen, erlaubt, dass wir hier fremdes Kapital nicht im Land haben wollen. Die große Frage ist am Ende des Tages, erhalten wir allalong damit die Wettbewerbsfähigkeit speziell international der Bundesliga aufrecht? Das ist eine Frage, die muss sich, glaube ich, jeder Club selber stellen.
Oder wir fragen einfach Sophia Joos.
24, 24, 24, 2018, das ist stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft dabei, werden wir Weltmeister sein.
Sophia, diese 50 plus 1 Regel, die auch ständig durch die Medien gerade geistert, nicht zuletzt wegen Herrn Kind in Hannover, die ist für viele so ein bisschen sperrig. Kannst du es nochmal auf den Punkt bringen, was die besagt?
Also es ist eben so, dass Investoren, die dann in den Verein eingreifen wollen, nur 49,9% oder eben so, dass noch 50% plus ein weiterer Stimmanteil beim Verein liegen, sodass der Investor eben nicht die große Macht hat, sodass der Verein noch die Lizenz für die Bundesliga bekommt.
Warum wurde denn in Deutschland diese 50 plus 1 Regel eingeführt?
Also hauptsächlich eben, dass die Investoren nicht die Macht über die Vereine haben, sondern immer noch die sportlichen Interessen im Vordergrund stehen und nicht die wirtschaftlichen und eben um den sportlichen Wettbewerb zu schützen.
Jetzt hatte ich ja vorhin schon mit der Stefanie darüber geredet, dass in Deutschland zahlreiche Vereine auch ihre Profiabteilungen inzwischen ausgliedern. Selbst der SSV Ulm steht da kurz davor. Was bedeutet denn so eine Ausgliederung für so einen Verein?
Also eine Ausgliederung an sich bedeutet, dass eben die Fußballabteilung aus dem Gesamtverein herausgenommen wird und dann in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt wird. Und das bietet halt dann den Vorteil, dass der Investor direkt eben auf die Fußballabteilung einwirken kann und somit eben mehr Geld zur Verfügung steht. Und ein weiterer positiver Aspekt ist eben, dass eben das wirtschaftliche Risiko nur auf der Fußballabteilung liegt. Das heißt, wenn die jetzt insolvent gehen würde, würde eben der Gesamtverein bestehen bleiben und die anderen Abteilungen wären davon verschont.
Sind denn solche Ausgliederungen tatsächlich, erfolgen die immer nur aus wirtschaftlichen Gründen oder hat sich da auch mal jemand einen anderen Grund genommen?
Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, weil viele, die engagieren sich eben auch sehr gerne mit dem Verein, weil sie zum Beispiel da aufgewachsen sind. So ist es zum Beispiel auch bei Hoffenheim, wenn als Hopp eben gesagt hat, er verbindet mit dem Verein sehr viel und deshalb will er da sich eben engagieren.
Hoffenheim ist ein gutes Stichwort, denn es gibt ja auch Ausnahmen von der 50 plus 1 Regel. Welche gibt es denn da?
Also es gibt die Ausnahme der 20-jährigen Förderung. Das ist eben, wenn ein Investor 20 Jahre ununterbrochen und erheblich einen Verein gefordert hat, dann kann der beantragen, dass er mehr als diese 49,9% Stimmanteil in dem Verein bekommt. Und dann eben in den Verein eingreifen kann und dann muss eben der DFB entscheiden, ob es ununterbrochen und erhebliche Förderung war, ob er diese Zusatzregelung eben bekommt oder nicht.
Und in Hannover hat man sich wohl derzeit gedacht, das ist nicht förderungswürdig.
Ja, in Hannover wurde ja der Antrag von Martin Kind gestellt und da wurde dann eben jetzt bemängelt, dass es nicht ununterbrochene erhebliche Förderung war. Aber Martin Kind hat ja jetzt immer noch den Antrag wieder frisch aufgenommen, letzte Woche oder vor 2 Wochen. Und jetzt wird da eben neu drüber verhandelt, ob das jetzt die Zusatzregelung gibt oder nicht.
Wenn wir mal aus Deutschland hinausschauen, kann man dann ungefähr festmachen, welche Bedeutung diese 50 plus 1 Regel im europäischen Kontext hat?
Also es ist eben so, dass in Europa es eigentlich keine andere Regelung gibt wie die 50 plus 1 Regel, die sowas einschränkt. Und vielleicht sind die deutschen Vereine dadurch wettbewerbsfähig ein bisschen eingeschränkt. Aber ich denke trotzdem, dass sie nicht chancenlos sind. Aber die Einschränkung kann man eben daran festmachen, dass viele Spieler eben ins Ausland gehen, um dort dann eben mehr Geld zu verdienen. Und deshalb sind die deutschen Vereine vielleicht nicht mehr so an den Top-Spielern dran.
Und führt es dann tatsächlich zu internationalen Nachteilen?
Ich bin der Meinung, dass es nicht direkt zu internationalen Nachteilen führt, weil natürlich die Top-Talente sind vielleicht nicht mehr in Deutschland, aber dafür bietet sich ja dann auch die Chance für Nachwuchsspieler direkt aus dem Verein, sich in der Bundesliga zu etablieren und dadurch dann eben auch ein Top-Talent zu werden.
Ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge sieht es ein bisschen anders, wir haben es vorhin gehört, und der hat die Frage ja gestellt in deinem Beitrag, erhalten wir die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga aufrecht? Das sei also die Frage, auf die man achten müsse. Was meinst denn du? Sollte man den Fußball in Deutschland bedingungslos öffnen für Investoren und 50 plus 1 abschaffen oder nicht?
Ich finde es sehr schwierig, die Frage wirklich endgültig zu beantworten. Aber ich bin grundsätzlich dafür, dass man die Regel behält, Weil ich finde eben, viele sagen ja, dass die Spannung eben weg ist in der Bundesliga, aber ich finde, das ist eigentlich nicht der Fall. Das hat man jetzt auch diese Saison wieder gesehen, dass bis zum letzten Spieltag eigentlich nicht klar war, wer in die Europa League kommt, wer in die Champions League kommt, wer absteigt, und man kann eigentlich vor keinem Spiel genau sagen, wer gewinnt, und so kann eben jeder jeden schlagen, was man auch in dem DFB-Pokalspiel gesehen hat, Frankfurt gegen Bayern, obwohl Bayern eigentlich der unangefochtene Favorit war, hat eben Frankfurt gewonnen. Und deshalb finde ich, dass man sie eigentlich behalten sollte. Und ja.
Was mich jetzt abschließend von euch beiden noch interessieren würde, wie kommt man denn dazu, den Fußball bewegt Massen-Seminarkurs zu belegen und sich solche zahlenlastigen Themen zu widmen? Stefanie, ja.
Ich war mir schon von Anfang an sicher, dass ich den Seminarkurs machen möchte, weil ich eben auch gern Fußball mit meiner Familie zu Hause anschaue, und mein Bruder, der spielt auch Fußball, und da bin ich auch öfters mal auf Spielen, und des Weiteren hat es mich natürlich auch interessiert, wie man eben wirtschaftlich arbeitet, und ja, das wurde mir in diesem Seminarkurs gezeigt.
Ja, ich in erster Linie auch, weil ich eben selber total Fußballfan bin und eigentlich total gern Fußball schaue. Und dann war ja, als der Seminarkurs dann gerade angeboten wurde, auch gerade der Wechsel von Neymar in den Medien mit den 222 Millionen. Und da fand ich dann schon, dass es so unglaublich viel Geld ist. Und da habe ich mich auch gefragt, warum gerade die großen Summen meistens aus dem Ausland kommen und eben nicht aus Deutschland. Und so bin ich halt auf die 50+1-Regel gestoßen.
Ich danke euch und wir bleiben gleich finanziell. Zuerst aber euer Applaus, Stefanie Seeburger und Sophia Jus.
Das war die Band Burnout mit den Gloomy Talkings.
Ja, ich habe es gesagt, wir bleiben finanziell und spannen den Bogen noch ein wenig weiter und kommen zum Financial Fairplay und die Frage, ist das ein sinnvoller Eingriff in die Clublizenzierung? Experte dazu ist Leo Bauer.
54, 94, 2018, lassen stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Ja, Leo, ich komme, glaube ich, auch hier nicht um die Eingangsfrage rum, dich zu bitten. Kannst du uns mal kurz diesen Begriff Financial Fairplay erklären?
Natürlich. Kurz gesagt ist es, dass Vereine nicht mehr ausgeben dürfen, als sie einnehmen. Also sie müssen der UEFA am Ende bestimmter Zeitperioden ihren finanziellen Haushalt übermitteln. Die erste Periode war jetzt zwischen der Saison 2013 und 2014 und 2014, 2015. Und die zweite Periode ist gerade, also 2015, 2016 bis 2017, 2018. Und ja, um das ist halt die Voraussetzung, um eine Lizenz für die europäischen Wettbewerbe zu bekommen, und können trotzdem am Ende dieser Perioden ein zurzeit wirtschaftliches Defizit von 30 Millionen Euro haben, solange sie von Sponsoren und oder Investoren abgedeckt werden.
Das heißt, wenn ich richtig aufgepasst habe, 2013 wurde es eingeführt?
Nein. Das gibt es schon früher.
Geht schon los.
Im September 2009 wurde einstimmig ein Konzept über finanzielles Fairplay von der UEFA Exekutivkomitee genehmigt. Und im Mai 2010 ist es erstmalig in Kraft getreten. Und da hat es noch die Finanzkontrollausschuss für Clubs beaufsichtigt, aber zurzeit beaufsichtigt es die zwei Kammern umfassende Finanzkontrollkammer für Clubs.
Was war denn eigentlich der Grund, dass man das eingeführt hat?
Zahlreiche Vereine erlitten immer größere Verluste. Und auch wegen der allgemeinen Wirtschaftslage haben sich die Marktbedingungen für europäische Vereine sehr verschlechtert. Das hat natürlich Auswirkungen auf Einnahmen und auch zusätzliche Herausforderungen hinsichtlich der Finanzierung ihres Tagesgeschäftes. Und außerdem beklagten sich auch sehr viele Vereine über vorübergehende Zahlungsschwierigkeiten, also sogenannte Liquiditätsengpässe, die meist dann durch verspätete Zahlungen an andere Clubs oder auch Arbeitnehmer zustande gekommen sind. Und man wollte damit auch kleineren Vereinen helfen, die durch die entstandenen inflationären Auswirkungen in Bezug auf die stetig wachsenden Gehalts- und Transferausgaben konkurrenzfähig bleiben.
Das heißt, das Financial Fairplay bezieht sich auf relevante Einnahmen und Ausgaben bei Transfers oder Gehältern, richtig? Oder kommt da noch mehr dazu?
Da kommt noch mehr dazu, ja. Aber zum Beispiel sind Kosten für Investitionen in Stadien, Trainingseinrichtungen, Juniorenförderung und auch Frauenfußball sind nicht davon betroffen, da die Förderung dieser Projekte natürlich im Vordergrund stehen.
Jetzt hat zum Beispiel die Sophia gerade den Neymar-Transfer zu Paris Saint-Germain angesprochen. 222 Millionen, das heißt, die müsste ich jetzt ja als Verein irgendwie auch wieder einnehmen. Gibt es da Möglichkeiten, dieses Financial Fairplay möglicherweise auch zu umgehen?
Ja, gibt es. Ja, mit diesem Neymar-Transfer hat auch PSG dieses Gesetz umgangen, weil sie das Geld wurde direkt an den Club bezahlt, also nicht über die Liga. Er kauft es sich selbst frei und überwies dann halt die Ausstiegsklausel von 222 Millionen an Barcelona. Aber diese 222 Millionen Euro hat er natürlich nicht aus eigener Tasche bezahlt. Er hat von Katar diese 220 Millionen Euro überwiesen bekommen und dadurch ist er jetzt auch Botschafter für die WM 2022 in Katar.
Das ist aber ein feiner Zug von den Kataris. Anderen Vereinen ging es nicht so gut. Die wurden gesperrt, weil sie gegen das Financial Fairplay verstoßen haben. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen?
Es werden aber meist halt eher kleinere Vereine aus kleineren Ländern sanktioniert, aber auch größere Vereine waren auch schon davon betroffen. Manchester City und PSG zum Beispiel im Frühjahr 2014. Da wurden Sanktionen erteilt von der UEFA, weil sie höchst fragwürdige Sponsorenverträge mit Etihad abgeschlossen haben. Sie beide erhielten eine Geldstrafe in der Höhe von 60 Millionen und durften in der darauffolgenden Saison in der Königsklasse nur 21 Spiele einsetzen, anstatt 25. Paris erhielt zudem noch die Auflage, seine Transferaktivitäten im Rahmen von 50 Millionen Euro zu halten, weil sie deutlich mehr Geld auch von Etihad bekommen haben. Und dann gibt es noch den Fall Galatasaray 2016, Galatasaray Istanbul. Die hatten, dass die Gesamtkosten ihrer Spieler in den nächsten beiden darauffolgenden Geschäftsjahren reduziert werden. dass sie ausgeschlossen werden aus den europäischen Wettbewerben für die nächsten beiden Saisons 2016-2017 und 2017-2018.
Ich habe mir jetzt auch mal ein paar Gedanken drüber gemacht und habe mir überlegt, wie ist es denn mit Clubs, die aus weniger bedeutenden Ländern des Vereinsfußballs kommen, also zum Beispiel mit einem Club aus Österreich oder Albanien oder der Schweiz. Die generieren ja viel, viel weniger Einnahmen als zum Beispiel im Premier League oder Bundesliga-Verein. Gleichzeitig bedeutet das ja im Financial Fairplay, sie dürfen viel weniger ausgeben. Führt das nicht dazu, dass im europäischen Fußball der Abstand von den Top 5 oder Top 10 zum Rest immer größer wird?
Ja, also genau der Meinung bin ich auch. Also wenn die relevanten Einnahmen gleich die relevanten Ausgaben sein müssen oder zumindest mit einem kleinen Break-Even-Defizit von zurzeit 30 Millionen, dann kann ein kleinerer Club natürlich nicht daran wachsen, wenn die Ausgaben zu gering sind, weil die Einnahmen die Saison ansonsten nicht decken können. Und ich finde, dass ein Club muss Geld ausgeben und investieren, um wachsen zu können. Ja, das war schon immer so.
Was ist denn dein Fazit, deine Meinung? Hat sich das Financial Fairplay bewährt? Hat seine Ziele erreicht?
Ja, am Anfang von meiner Seminararbeit habe ich mich natürlich auf die Statistiken bezogen, dass zum Beispiel mit dem Einführen des Financial Fairplay Gesetzes überfällige Verbindlichkeiten der Vereine um 80% gesunken sind und auch die Gesamtverluste, die im Jahre 2011 noch bei 1,7 Milliarden Euro lagen, auf 286 Millionen Euro zurückgegangen sind. Aber so im Laufe meiner Seminararbeit habe ich mir erschlossen, dass ich auch sehr viel Kritik an dieser Financial Fairplay ausüben muss. Wie schon oben genannt, halt, dass die kleineren Vereine deutlich benachteiligt werden und dass die Premier League sehr von diesem Gesetz profitiert, weil sie durch Merchandising und Fernsehgeldern viel mehr als andere Ligen einnehmen, um dadurch die relevanten Einnahmen viel höher sind als von anderen Ligen. Und auch mit dem Transfer von Neymar und Kylian Mbappé ist der Transfermarkt zu einer sogenannten Schlupflochjagd geworden, um das Financial Fairplay umgehen zu können. Und ich finde, das hat halt nicht mehr mit Fußball was zu tun.
Showtime mit BJB.
Ja, anderswo werden die Gelder auch hin und her geschoben, zum Beispiel wenn es darum geht, eine WM zu vergeben. Und darauf werden wir jetzt gleich zu sprechen kommen, vorher aber ein Beitrag dazu.
In 4 Tagen, am 14. Juni 2018, beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Bereits seit der Vergabe im Jahr 2010 steht Russland als Austragungsland in der Kritik, da dem russischen Fußballverband unter anderem Doping sowie Korruption vorgeworfen wird. Doch trotz der vielen Kritik im Vorhinein überwiegt mittlerweile die Vorfreude der Fußballbegeisterten auf das sportliche Großereignis diesen Sommer. Gemeinsam mit der Weltmeisterschaft 2018 wurde am 2. Dezember 2010 auch der Austragungsort für das Turnier 2022 im FIFA-Hauptsitz in Zürich von dem damaligen FIFA-Präsidenten Josef Blatter verkündet.
And now enough for 218. We go to 222. May I ask again the public notary of Zurich to give me the envelope. Thank you. Shall I recall the candidates? Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Katar als Gastgeberland für die Weltmeisterschaft 2022 bringt mindestens genauso viel Kritik im Sinne des Korruptionsvorwurfs mit sich wie die Vergabe nach Russland. Denn das kleine, reiche Emirat, welches mit einer Gesamtfläche von nur ca. 11.400 Quadratkilometern im Nordosten der arabischen Halbinsel liegt, ist den meisten Fußballfans zunächst kein Begriff. Dies liegt daran, dass Katar nicht zu den typischen Fußballnationen gehört, weshalb 6 der 8 bestätigten Stadien neu gebaut werden müssen. Die 2 weiteren, bereits vorhandenen Spielorte werden deutlich vergrößert. Nach der Weltmeisterschaft hat Katar für die Stadien, welche sich alle im Osten des Emirats befinden, teilweise keine Verwendung mehr, weshalb diese Spielstätten wieder zurück- bzw. abgebaut werden müssen. Kritisch wird hier nicht nur der hohe Kostenaufwand, sondern auch die schlechten Arbeitsbedingungen für die Wanderarbeiter auf dem Bau bewertet. Aufgrund der Hitze in dem Wüstenstaat wurde das Turnier, bei welchem 32 Länder um den Fußball-Weltmeistertitel spielen, bereits in die kühlere Jahreszeit verlegt. So soll das Eröffnungsspiel am 21. November und das Endspiel am 28. Dezember 2022 stattfinden.
Thank you for believing in change. Thank you for believing in expanding the game. Thank you for giving Qatar a chance. And we will not let you down. You will be proud of us. You will be proud of the Middle East. And I promise you this.
Zum Thema eine umstrittene WM-Vergabe nach Katar ist hier Svenja Brandt.
54, 74, 90, 2018, also stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Svenja, du hast in deinem Beitrag einige wichtige Aspekte schon zusammengefasst. Was mich oder vielleicht auch viele andere nach wie vor so ein bisschen beschäftigt, ist generell die Frage, welchen Bezug zum Fußball hat eigentlich das Emirat Katar?
Ja, also wie schon gesagt, Katar ist nicht die bekannteste Fußballnation.
Wahrlich nicht. Ja.
Es gibt aber auch eine Fußballliga, die höchste davon ist die Qatar Stars League. Die ist mit der deutschen Bundesliga zu vergleichen, mit dem Unterschied, dass dort nur 12 Mannschaften gegeneinander spielen. Und so eine kleine Besonderheit ist auch, dass in der Saison 2016-2017 die Hälfte der ganzen Vereine alle aus der gleichen Stadt stammten, nämlich aus der Hauptstadt Doha. Und dadurch teilen sich auch mehrere Vereine dort ein Stadion, weshalb jetzt auch für die WM so viele neu gebaut werden müssen. Es gibt auch eine Nationalmannschaft in Katar. Die größten Erfolge beruhen auf 3 Siegen des Golfpokals. Und bei der Fußball-Asienmeisterschaft war das beste Ergebnis der zweimalige Einzug ins Viertelfinale. Bei der Weltmeisterschaft hat Katar noch nie teilgenommen. Das liegt daran, dass sie von 1978 bis 2018 nie qualifiziert wurden. Und damit wäre 2022 dann die erste Teilnahme, da Katar als Austragungsland automatisch qualifiziert wäre. Und somit mit durch die Ergebnisse ist Katar auf der Fußball-Weltrangliste nur auf Platz 101.
Aber um es zu verbessern, hat Katar bereits eine Organisation gestartet und ein Trainingszentrum errichtet, um auch den Nachwuchs zu fördern und später dann international besser dazustehen.
Ja, das klingt dann doch nach einer Menge Fußballtradition. Jetzt kommt es ja bei WM-Vergaben doch des Öfteren scheinbar zu Ungereimtheiten und auch zu klaren Vorwürfen, nämlich Vorwürfen der Korruption. Wie kann man das Vergabeverfahren von WM-Endrunden durch die FIFA im Allgemeinen denn bewerten?
Also es war relativ kritisch zu bewerten, denn also kurz gesagt, die Vergabe läuft so, dass die Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees, das sind 24 an der Zahl, in verschiedenen Wahldurchgängen jeweils für ihren Favoriten stimmen und in jedem Wahldurchgang scheidet dann sozusagen das Land, für die die wenigsten gestimmt haben, aus. Es wird so lange gewählt, bis eine absolute Mehrheit erreicht wird. Und wenn es im letzten Wahldurchgang zwischen zwei Bewerbern eventuell dann zu einer Stimmengleichheit kommt, dann entscheidet die Stimme des FIFA-Präsidenten, indem sie doppelt gezählt wird. Und es ist kritisch zu sehen, dass 24 Mitglieder lediglich nur daran beteiligt sind. Denn dadurch ist der Verdacht ziemlich nahe, dass eben Stimmen eventuell gekauft werden, da es relativ leicht ist, wenn nur so wenig teilnehmen. Allerdings hat auch die FIFA die Schwachstelle bereits gemerkt und das Vergabeverfahren 2014 geändert. Für die Vergabe nach Katar und nach Russland ist es jetzt schon zu spät. Aber in Zukunft könnte es besser laufen, indem jetzt die 209 Mitglieder des FIFA-Kongress abstimmen und die höhere Anzahl macht es einfach schwieriger, sich Stimmen zu kaufen.
Oder es wird teurer, je nachdem, was man ab. Ja. Wenn ich jetzt behaupten würde, also ich tue es ja nicht, aber wenn ich es würde, dass bei der Vergabe der WM nach Katar nicht alles mit rechten Dingen zuging, läge ich dann richtig?
Das ist schwer eindeutig zu sagen, denn die Korruption ist, wie gesagt, nach dem Vergabeverfahren wäre naheliegend. Es ist allerdings nicht zweifelsfrei nachgewiesen, weshalb man sie jetzt auch nicht unbedingt als richtig ansehen kann. Es gibt aber auch Indizien, die ziemlich dafür sprechen. Zum Beispiel gibt es einen Kontoauszug, der gefunden wurde, der eine Millionenzahlung aus Katar auf das Konto eines 10-jährigen Mädchens bezeugt. Und dieses Mädchen war die Tochter eines damaligen Mitglieds des FIFA-Exekutivrates. Und deshalb liegt der Verdacht schon relativ nahe, aber Katar bestreitet es bis jetzt und auch das Mitglied des Exekutivkomitees. Und somit lässt sich's nicht genau sagen.
Da war aber kein deutsches Mitglied, oder? Ich hätte jemanden im Hinterkopf.
Nee,
okay. In Katar werden jetzt die Menschenrechte ja schon länger thematisiert. Sie werden dort offensichtlich auch teilweise missachtet. Die Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen sind unverändert schlecht. Was weiß man aktuell über diese Aspekte?
Ja, also die Arbeiter auf den WM-Baustellen sind meistens Wanderarbeiter. Das heißt, sie kommen aus einem anderen Land und arbeiten dann in Katar an diesen Baustellen. Und also der Lohn sowie die Verpflegung soll nicht so gut sein. Und es gibt auch das Problem, dass in Katar eben unzumutbare Temperaturen sind und dass es sehr heiß ist, weshalb sehr viele einen Hitzschlag bekommen. Und im Jahr 2012 wurde zum Beispiel die Todesopferanzahl von 520 veröffentlicht. Seitdem hat sich Katar dazu nie mehr geäußert, wie viele jetzt in den kommenden Jahren noch dazugekommen sind. Sie haben aber aufgrund der Hitze eine Hitzeschutzverordnung angeordnet, die besagt, dass in einem bestimmten Zeitraum jeweils über die Mittagszeit nicht draußen gearbeitet werden darf. Allerdings sehen Kritiker das auch nicht so gut, denn es kann auch außerhalb dieser Zeit zu noch viel höheren Temperaturen kommen. Und sie sagen eben, man kann das Tag nicht pauschalisieren.
Pauschalisieren,
genau. Ja. Und es gibt auch das Kafala-System in Katar. Das besagt die komplette Abhängigkeit der Arbeiter von ihrem Arbeitgeber. Aber auch das wurde inzwischen schon abgeschafft, zumindest offiziell. Ob es inoffiziell noch weiterläuft, sagen manche Artikel, aber es ist nicht sicher.
Jetzt könnte man die Sache ja auch mal umdrehen und sich überlegen, ist es wirklich ein Problem, eine WM nach Katar zu geben? Denn es lassen sich ja auch viele große Vereine gerne von Katar sponsern, zum Beispiel der FC Barcelona oder Bayern München. Und wenn die da hinfliegen, ist es offensichtlich kein Problem, die Frage nach den Menschenrechten zu stellen. Wenn man so sieht, ist ja Katar zumindest im Sponsoring im Weltfußball angekommen. Also warum dann keine WM dorthin? Scheint ja doch okay zu sein.
Ich glaube, Katar wird als Sponsor bevorzugt, weil Katar einfach als eines der reichsten Emirate der Welt gilt. Und von einem Sponsor braucht man ja hauptsächlich das Geld. Doch bei der WM machen sich viele Fans die Gedanken, dass Katar sich aufgrund des vielen Geldes eben den Erfolg nur kauft. Das ist in der Geschichte schon vorgekommen, wie zum Beispiel bei der Handball-WM 2015. Die war auch in Katar und da hat Katar sich eine Mannschaft zusammengekauft, kann man sagen. Sie wurden dann letztendlich Vize-Weltmeister, obwohl kaum ein Spieler wirklich aus Katar kam. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele sich Sorgen machen, dass das bei der Fußball-Weltmeisterschaft dann genauso wird. Wobei es da schwieriger ist, weil für die Fußball-Weltmeisterschaft sind die Regelungen ein bisschen mehr ausgebaut, dass man halt nicht für ein Land spielen darf, aus dem man eigentlich nicht kommt.
Könnte denn die WM in Katar trotzdem positive Auswirkungen auch auf die Menschen vor Ort haben? Zum Beispiel dadurch, dass jetzt ähnlich wie in Russland die ganze Welt drauf schaut? Also vielleicht ändert sich hier auch was.
Genau, ich glaube schon, denn dadurch, dass die ganze Welt auf Katar schaut und auch die ganze Welt Katar im Moment sehr stark kritisiert, ist Katar gezwungen, etwas zu verbessern. Das haben sie bereits auch schon gemacht mit der Abschaffung des Kafala-Systems. Und sie haben auch die Menschenrechte, also sie werden bis jetzt, es wird mehr Rücksicht darauf genommen, dass sie auch mehr berücksichtigt werden. Und gerade das ist, glaube ich, für die Menschen ein ziemlich positiver Aspekt, dass es ihnen immer mehr besser geht. Und es ist auch gut, dass die Wirtschaft wird natürlich angekurbelt, denn bei der Weltmeisterschaft kommen möglichst viele Leute ins Land. Die schlafen dann da in den Hotels, kaufen was in den Läden ein. Und obwohl die Wirtschaft in Katar sehr, sehr gut ist, was ja auch zeigt, dass sie ziemlich reich sind, ist der Reichtum vor allem wegen dem Öl- und Gasvorkommen. Aber diese Ressourcen sind eben irgendwann aufgebraucht und dadurch ist es ganz gut, wenn Katar sich so ein zweites Standbein im Tourismus aufbaut.
Und was denkst du, wenn es dann in 4 Jahren soweit ist? Sollte man sich die WM-Spiele im Fernsehen anschauen oder ist das dann moralisch verwerflich?
Also ob es moralisch vertretbar ist, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, also diese hohe Anzahl an Todesopfern darf man natürlich nicht kleinreden oder so. Allerdings muss man auch berücksichtigen, dass es auch Arbeiter auf den WM-Baustellen gibt, die stolz darauf sind, bei so einem großen Projekt mitarbeiten zu dürfen und die sich dann auch freuen, dass es dann so, wenn es dann soweit ist. Und dementsprechend würde ich sagen, kann man sich die natürlich schon angucken, wenn man Fußball begeistert ist. Und außerdem glaube ich auch, dass es die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft nach Katar war ja sozusagen der Startschuss dazu, dass sich jetzt in dem Land auch was Positives tut. Und dass es langsam geschieht, ist eigentlich, denke ich, auch klar, denn ein Land kann nicht von heute auf morgen alles verändern. Und deshalb hoffe ich einfach, dass es dann bis 2022 diese Verbesserung immer weitergeführt wird und hoffentlich dann auch natürlich noch weiter nach der WM bald.
We'll be right back.
Das war die Formation Sakto mit ihrem Song On Air. On Air ist jetzt Eva Huber. Eva, was lässt sich zum Stadionneubau in Freiburg sagen?
Fußball strahlt eine große Faszination aus, auch auf mich. Als praktizierender SC Freiburg-Fan genieße ich die dortige Stadionatmosphäre sehr. Die aktuellen Diskussionen als auch die Besonderheiten des Freiburgers Konzept haben mich sehr beeindruckt und deshalb bewogen, dieses Thema im Rahmen der Seminararbeit kritisch zu bewerten. Die Finanzierung. Die Gesamtkosten betragen 108 Millionen Euro. Davon trägt der SC Freiburg 59 Millionen Euro selber. Die Stadt investiert 38 Millionen Euro in die Infrastruktur und vom Land Baden-Württemberg wird ein Zuschuss von 11 Millionen Euro erwartet. Die Stadt Freiburg hat die Stadion Freiburg Objektträgergesellschaft, kurz SFG, gegründet, an der der SC Freiburg mit einer Kapitalanlage beteiligt ist. Die SFG wird die Mieterin des Stadions sein. Die Nachhaltigkeit. In den zugänglichen Quellen konnten keine Hinweise auf Baumaterial oder Rohstoffe gefunden werden. Auf dem Stadiongelände werden über 200 Bäume regionaler Art gepflanzt. Die erforderliche Ausgleichsfläche für die Inanspruchnahme der Magerrasenfläche kann sichergestellt werden. Die Energiegewinnung wird aus der Fernwärme der überschüssigen Abwärme der Firma Solway Rhodia gewonnen und zusätzlich wird ein 1,5 Kilometer langer Photovoltaikzaun als Begrenzung zum Flugplatz aufgestellt. Die architektonischen Überlegungen. Das neue Stadion wird in mehrerer Hinsicht Ähnlichkeiten mit dem bisherigen Schwarzwaldstadion haben. So auch die Form des Gebäudes, welches rechteckig sein wird. Die Eingänge sind an den jeweiligen Ecken und sind durchgehend überdacht. Zu den Eingängen ist ein leicht ansteigender Boulevard, dennoch barrierefrei. In dem Stadion haben 34.700 Personen Platz. Davon sind ca. 36% Stehplätze. Damit diese Menschenmengen zum Stadion gelangen können, stehen 2000 Autoparkplätze und 3000 Fahrradstellplätze zur Verfügung. Die Südtribüne ist ein Rang mit 10.800 Stehplätzen. Der Gästeblock ist gegenüber, der zweirangig ist, mit 1800 Sitzplätzen und 1600 Stehplätzen. Es stehen 300 Business Premium, 1500 Business und 200 Logenplätze zur Verfügung. Ebenso gibt es 130 Rollstuhlplätze sowie 10 Plätze für Personen mit Sehbehinderung. Die Infrastruktur. Die Straßenbahnlinie 4 Richtung Messe, Universität wird zum Stadion ausgebaut. Ebenso wird das Freiburger Radnetz erweitert, sodass die 3000 Fahrradstellplätze verwendet werden können. Über die Autobahn A5, Ausfahrt Freiburg Nord bzw. Ausfahrt Freiburg Mitte oder über die Bundesstraße B31 ist das Stadion mit dem Auto zu erreichen. Die Stadt Freiburg hat im städtischen Haushalt 4,9 Millionen Euro Straßenbaumittel eingestellt für die Verbindungsstraßen. An einem Spieltag des SC Freiburgs im Oktober 2017 befragte ich Fans und Mitarbeiter zu dem Konzept des neuen Stadions. Haben Sie schon mal die Entwürfe des neuen Stadions gesehen?
Ja, ich habe die auf Facebook gesehen und ich habe diese Live-Konferenz angeguckt, wo die ganzen Pläne vorgestellt worden sind.
Erfüllt das Ihre Wünsche?
Ja, ich finde es ziemlich cool, muss ich sagen. Weil also besonders wichtig war mir halt, dass man eben genauso nah am Spielfeld ist, weil das ist beim Sportclub echt eigentlich das Merkmal.
Ja, das ist ein schönes, modernes, neues Stadion mit vielen angenehmen, überdachten Sitzplätzen, mit VIP-Bereichen. Also so, wie man es heute im Stadion eigentlich erwartet.
Man weiß ja, Großprojekte in Deutschland laufen als nicht so gut. Denken Sie, das Budget und der Zeitplan wird eingehalten?
In Freiburg definitiv.
Nein, niemals.
Doch, auf jeden Fall.
It's a show time. It's a show time. Quando scendiamo sul campo. It's a show time. Quando saliamo sul palco. It's a show time. E quando inizia live, il DJ spinge il nostro suono. It's a show time. Quando scendiamo sul campo. It's a show time. Quando saliamo sul palco. It's a show time. E quando entriamo nel come Jason fin dal primo io mi sento un kid e nello show sembro fatto dallo speed e ti da fun now e se io copio Snoop tu sei wow 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 e se ti ascolto show. Ad ogni barra chiusa dici oh! E come un tiro allo scadere, un altro tiro alza il bicchiere, tira sulle mani in aria, muovi quel sedere. Chiamami Brandon come Roy, siamo come le fuggioni, voi dei froci finti boy, fate ridere coi tuoi. Ma perché cantate poi, se non stanno ad ascoltarvi manco i vostri homeboy. E vi smattaglia questo loop, spicco il volo e una lay-up al mio DJ e non loop, dopo un taglio dentro un hook. E ora tutti su Facebook, e me ne fotto e resto in strada al playground nel mio hood.
It's a show time, quando scendiamo sul campo.
It's a show time,
quando saliamo sul palco.
It's a show time,
e quando inizia live il DJ spinge il nostro suono.
Showtime, showtime.
It's a show time, quando scendiamo sul campo.
It's a show time,
quando saliamo sul palco.
It's a show time,
e quando entriamo nel playground ballitino c'è chi muova.
Showtime, showtime.
Questo è showtime. Te lo dice sì sì, mommy shake that all night. Prima scelta, primo giro, rollaci e vai fuori il primo tiro. Passa la larga, non fare lo sciocco, non esci illeso dal mio blocco. Scrivo perle dentro un blocco e non sono le prime. Difendo il blocco da chi vuol fottermi le rime. Giù nel campo entro due palle in mano. Quando rimo il mio rap è palle in mano. E il nostro show è una bomba da fuori. Tre punti ma di sutura e siete fuori.
It's a show
quando scendiamo su. Chiudo la partita con un shot. E già sai l'esito di sta partita.
It's a show
time. Chato e sì.
It's a show time.
Quando scendiamo sul campo.
It's a show time.
Quando saliamo sul palco.
It's a show time.
E quando inizia live il DJ spinge il nostro suono.
Show time.
It's a show time. Quando scendiamo sul campo.
It's a show time.
Quando saliamo sul palco.
It's a show.
Saganga, Showtime, von der Plattform Jamendo.com.
Ja, Lukas, ich habe es gerade gesagt, du wirst vielleicht hinfahren. Du bist selbst Ultra, ist das richtig?
Ja.
Bei welchem Verein bist du denn?
FC Heidenheim.
Ja, ich sehe nur wohlwollendes Lächeln und Nicken. Lukas, woher kommt denn eigentlich allgemein die Ultra-Bewegung?
Die Ultrabewegung entstand in Italien in den 1960er Jahren, als sich Studenten und Arbeiter aus Protest gegen die Politik auflehnten und sich in linke und rechte Gruppen aufteilten. Die Jugendlichen trafen sich dann am Wochenende auch öfters in den Stadien, gerade in den billigen Stehplatzbereichen. Und ja, gerade durch dieselben Interessen und den Zusammenhalt wurde die Kurve gestärkt und der Grundstein für die Ultras geschaffen.
Was würdest du denn sagen, zeichnet so ganz allgemein gesprochen die Ultrabewegung übergreifend aus?
Vor allem die Präsenz und das Engagement, das die Ultras auf den Tag legen, die unterstützen wirklich im Verein nicht nur in den 90 Minuten während dem Spiel, sondern auch unter der Woche. Man trifft sich für Freizeitaktivitäten und ja, um den Spieltag am Wochenende zu planen, gerade Choreografien und sonstiges.
Welche sind denn die genauen Ziele der Ultras?
Vorrangig ist natürlich der grenzenlose Support, also die Unterstützung des eigenen Vereins. Aber auch interne Ziele haben Ultras, wie die Planung und die Durchführung sozialer Projekte, dann Gruppenaktivitäten, aber auch größere Ziele wie den Stopp der Kommerzialisierung und gerade auch die Legalisierung von Pyrotechnik.
Pyrotechnik hört man ja oft im Zusammenhang mit Ultras. Gehört es tatsächlich untrennbar zusammen?
Ja, also das entstand früher, gerade in Italien hat man es öfters gesehen. Und ja, das Problem ist einfach, dass in Deutschland der Dialog mit dem DFB geführt wurde. Da hieß es von DFB-Seiten auch, dass man gesprächsbereit ist, dass man da auch ein Konzept erstellen kann, wie gerade in Dänemark, wo man kalte Pyrotechnik gerade dabei ist zu produzieren und wo man das dann legalisieren will. Aber der Dialog wurde von DFB-Seite abgebrochen und gerade auch aus diesem Grund gibt es trotzdem noch Pyrotechnik in den Stadien und das ist eher so eine Trotzreaktion.
Das heißt, je mehr Verbote, desto mehr Pyrotechnik?
Ja, kann man schon so sagen. Und das Problem ist einfach, dass wenn es verboten ist und illegal gezündet wird, es um einiges gefährlicher ist, als wenn man ein Konzept erstellt, mit dem man vielleicht in einem abgetrennten Bereich Pyrotechnik zünden kann.
Lukas, wie ist denn so eine Ultra-Gruppierung überhaupt organisiert? Vielleicht kannst du ja auch aus Heidenheim ein bisschen beschreiben. Wie läuft das bei euch ab?
Ja, jede Ultra-Gruppe hat eine eigene ungeschriebene Verfassung meistens. Die kleineren Gruppen entscheiden meist basisdemokratisch, während größere Gruppen meist Hierarchien haben. Dabei sind eher langjährige und aktive Mitglieder der Vorstand. Aber es gibt auch Ausnahmen wie die Schickeria München, das ist eine Ultra-Gruppe von FC Bayern München. Und bei denen entscheiden trotz großer Mitgliederanzahlen, die entscheiden trotzdem basisdemokratisch.
Sind Ultras auch politisch?
Ja, also es gibt einige Ultragruppen, die sich politisch hinstellen, in eine Richtung. Gerade St. Pauli, das weiß glaube jeder, dass die eher in die linke Richtung gehen. Aber es gibt auch viele Ultragruppen, die sagen, die Politik gehört nicht ins Stadion. Und ja, die haben dann sowohl AfD-Wähler, sage ich mal, als auch linke Wähler zum Beispiel.
Welche Rolle spielt denn bei euch in der Struktur dieser sogenannte Kapo? Und vielleicht kannst du den Leuten hier und im Radio auch noch kurz erklären, wer das ist und was der macht.
Ja, der Kapo ist meistens quasi, also im Stadion ist es der Vorsänger, der steht auf einem Podest vor der Menschenmenge mit meistens einem Megafon oder gerade auch einem Mikrofon oder Lautsprecheranlage und ja, der dirigiert quasi den Support im Stadion und außerhalb vom Stadion ist es meistens der ja, Anführer einer Gruppe oder der Kopf der Gruppe und ja, genau.
Lukas, wir sind schon fast am Ende der Sendezeit angekommen, deswegen meine abschließende Frage und ich habe mir vorhin sagen lassen, ich soll es machen wie in Fernseh-Talkshows und sagen, ich bitte um eine kurze Antwort. Sind Ultras auch gewalttätig? Ja oder nein?
Ja, teilweise schon. Also es gibt keine Ultragruppe, die sich grundsätzlich von Gewalt abschwört. Aber meiner Meinung nach muss man einfach differenzieren, weil es gibt gravierende Unterschiede zwischen zum Beispiel Hooligans und Ultras. Bei Hooligans kann man sagen, die suchen Gewalt und das sind meistens auch abgesprochene Dinge, während bei Ultras Auseinandersetzungen eher zufällig passieren und bei Hooligans ist es tatsächlich so, dass die komplette Gruppe Gewalt sucht und bei Ultras ist nur ein Teil der Gruppe, die sie auch befürworten.
Lukas, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, über das könnte man noch stundenlang weiterreden.
Mit Sicherheit. Wie
über alle anderen Themen des Abends eigentlich auch, aber unsere Sendezeit ist leider um. Und das war das Spielraum-Gastspiel Fußball bewegt Massen in Kooperation mit dem Karl-Lemmle-Gymnasium Laupheim und Radio Free FM. Bitte spendet euren schönsten Stadionapplaus nochmal den Schülerinnen und Schülern des Karl-Lemmle-Gymnasiums Laupheim.
So, dann hoffen wir mal, dass euch der Dreamteam-Pod mit so viel kritischen Überlegungen nicht endgültig den Spaß an der schönsten Nebensache der Welt verdorben hat. Ein dickes Dankeschön jedenfalls an alle Beteiligten. Es war eine tolle Veranstaltung. Und an euch da draußen? Bleibt in jeder Hinsicht am Ball. Das wünscht euch euer Dream Team Pod.